Hallo und herzlich willkommen. In der folgenden Stunde werdet ihr eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion vom Brandenburg-Abend hören zum Thema rechte Gewalt in Brandenburg. Diese Podiumsdiskussion, die fand statt am Donnerstag, den 5. September um 19 Uhr im About Blank in Berlin. Im Folgenden hört ihr kurz mal den Ankündigungstext, bevor es mit der Aufzeichnung weitergeht. Die 90er Jahre sind zurück. Diesen Eindruck äußern nicht wenige, die auf die zunehmende rechte Gewalt in Ostdeutschland aufmerksam machen. Kein Tag vergeht ohne Meldungen von Übergriffen und Berichten von extrem rechten Jugendgruppen, die durch die Straßen ziehen. Vor allem Jugendliche glorifizieren immer offener den NS und unterstützen die AfD. Die Folge sind wieder steigende Zahlen bei den Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt, wie der Opferperspektive. Schon in den 1990er und 2000er Jahren war rechte Gewalt im Land Brandenburg eine massive und prägende Erscheinung. Mindestens 30 Menschen wurden von Neonazis ermordet. Wie waren die Zustände damals und wie haben sich Menschen der rechten Hegemonie während der Baseballschlägerjahre in den Weg gestellt? Diese Fragen geht der Sammelband Rechte Gewalt, aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg nach und untersucht Erscheinungsformen rechter Gewalt. Und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf Betroffene und Hinterbliebene rechter Gewalt. Vorgestellt wird das Buch von Mitherausgeber Prof. Dr. Gideon Botsch. Auf dem Podium diskutiert er mit der Sozialwissenschaftlerin des Wissenschaftszentrums Berlin, Christine Jänicke, und dem Pfarrer Lukas Pellio vom Bündnis Unteilbar Südbrandenburg. Es wird gefragt, welche Lehren sich von damals auf die heutigen Zustände übertragen lassen und warum antifaschistisches Engagement und die Arbeit von Initiativen und Beratungsstellen weiterhin unabdingbar und wichtig sind.
Heute drei Gäste hier, die ich euch kurz vorstellen würde. Zum einen direkt neben mir Gideon Botsch. Gideon ist Professor für Sozialwissenschaften. Politikwissenschaften und arbeitet am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam, leitet dort die Julius-Gumbel-Forschungsstelle für Antisemitismus und Rechtsextremismus. Genau. Dann daneben sitzt Christine Jänicke, Sozialwissenschaftlerin am WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und dort gehört sie zum Projekt Organisierte Zivilgesellschaft und rechte Interventionen, wo es um Ostdeutschland geht. Nicht nur? Auch. Und schließlich Lukas Pellio. Lukas lebt in Cottbus und Berlin, hat aber von 2020 bis 2023 als evangelischer Pfarrer in Spremberg gearbeitet und ist jetzt Studierendenpfarrer in Cottbus und nutzt die Gemeinde als antifaschistischen Raum und hat eben auch in der Gegend dort das örtliche Unteilbar-Bündnis mitgegründet und sich mit engagiert. Jetzt würde ich zuerst Gideon das Wort geben, weil wir heute auch über ein Buch reden wollen, ein Sammelband, das Gideon mit herausgegeben hat, zusammen mit Christoph Schulze und Gesa Köberling. Der Sammelband heißt Rechte Gewalt, aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg. Es ist 2023 erschienen, hat ziemlich viele Texte, die ein sehr breites Feld abdecken, von Opferperspektiven, von Umgang mit Jugendgewalt und eben auch historischen Ereignissen, die zumindest mir bisher noch nicht so bekannt waren. Sehr spannend und ja, ich würde dich bitten, das kurz vorzustellen.
Ja, danke. Ich stelle tatsächlich kurz den Band einfach vor, denn so haben wir das ja hier auch gedacht, dass es eine Buchvorstellung auch ist, die dann im Gespräch mündet. Es gibt sicherlich vieles zu aktuellen Dingen zu sagen. In Potsdam hat jetzt vor einer knappen halben Stunde wahrscheinlich eine Demonstration angefangen aus Anlass einer Gewalttat in einem Ortsteil von Potsdam-Golm. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal darauf zurückkommen, weil das die aktuelle Situation auch nochmal beleuchtet. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, sich an einem so schönen Sommerabend, an einem so schönen Ort hier wegen einem solchen blöden Thema, einem so unangenehmen Thema zusammenzusetzen. Ich bin trotzdem ein bisschen überwältigt, wie viele von euch das heute hier gemacht haben. Ich hätte tatsächlich nicht mit, also ich überschlag mal ganz kurz spontan, das sind hier mindestens 100 Leute. Das beeindruckt mich schon besonders und ich bin auch dankbar, dass es hier stattfinden kann. Ich bin kein Clubgänger, deswegen tatsächlich zum ersten Mal About Blank, aber das gefällt mir hier zu sein, weil ich auch finde und sagen muss, und das sage ich jetzt auch als Jude und als Israeli, dass die Solidarität und die klare Haltung dieses Clubs schon außerordentlich ist und dass das sehr gut tut zu wissen, dass es in Berlin einen solchen Club gibt. Wir kommen auf das Thema gleich auch nochmal zurück. Ich möchte aber vor allem kurz ein paar Worte sagen über das Buch, was wir gemacht haben, warum wir das gemacht haben, was ihr darin findet. In der Zwischenzeit sind jetzt glücklicherweise auch ein paar Exemplare hier eingetroffen. Wenn später das jemand erwerben will, unsere Verlegerinnen und Verleger Fritz Feitel und Nicole Warmbold sind extra hierher gekommen und wenn der Bedarf sehr groß sein sollte, kann man das Buch natürlich auch bestellen, es ist lieferbar. Wir haben es letztes Jahr rausgegeben, es ist Teil einer Reihe von Sammelbänden, in denen wir uns eigentlich vorgenommen haben, mein Kollege Christoph Schulze und ich, gemeinsam mit KooperationspartnerInnen, die verschiedenen Dimensionen und Facetten des Rechtsextremismus im Land Brandenburg nach und nach zu beleuchten, wissenschaftlich aufzuarbeiten. Und ein bisschen ist es auch gedacht, dass wir damit Bausteine für so eine Art Gesamtgeschichte des Rechtsextremismus, des Rassismus im Land Brandenburg nach und nach erarbeiten. Und das ist uns ganz gut gelungen bei den beiden vorangegangenen Bänden. Der erste war zu dem Thema Rechtsrock, vielleicht an so einem Ort der Clubkultur hier auch ein ganz interessantes, spannendes Thema. Und der zweite Sammelband beschäftigte sich mit Rechtsaußenparteien. Wir haben das bewusst so genannt, weil nicht alle von denen unbedingt rechtsextrem sind. Da geht es viel auch um die Vorgeschichte der AfD, die uns jetzt am meisten beschäftigt, aber natürlich eine Vorgeschichte hat, also nicht vom Himmel gefallen ist. Und wir wollten das eigentlich mit dem Sammelband zu rechtsextremer und rassistischer Gewalt auch erreichen. Wir hatten dafür auch einen ganz großartigen Kooperationspartner, mit dem wir sehr lange schon zusammenarbeiten, den Verein Opferperspektive mit Sitz in Potsdam, von dem einige MitarbeiterInnen uns Beiträge beigesteuert haben. Und wir hatten auch eine ganz großartige dritte Mitherausgeberin, Gesa Köberling, die lange Betroffenenberatung bei der Opferperspektive gemacht hat, in der Zwischenzeit als Psychologin tätig ist an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Breisgau, also sehr weit weg von hier. Es ist uns nicht das gelungen, was wir eigentlich erwartet hatten, dass wir so eine Art Gesamtgeschichte hinkriegen können, die auch einen Überblick gibt. Und wir haben gemerkt, dass das Thema viel zu groß, zu breit und zu vielfältig dafür ist, wirklich schon an einem Punkt zu sein, wo wir sagen können, wir haben diese Geschichte als Gesamtgeschichte im Blick. Wir haben dann aber daran auch nicht festgehalten, sondern wir haben gesagt, dann ändern wir das Buch so, wie es geht. Das ist jetzt ihr findet darin zwei theoretischere Zugänge, einmal aus der Sicht der Sozialpsychologie von Gesa und aus der Sicht meiner Disziplin der Politikwissenschaft von mir. Ihr findet eine Reihe von thematischen Schwerpunktsetzungen, etwa Fragen zu Race und Gender in Bezug auf Gewalt, rassistische und rechtsextreme Gewalt in Brandenburg. Ihr findet darin einige Fallbeispiele. Und das sind vielleicht die unerwarteten. Es gibt ja gerade in Brandenburg eine Reihe von markanten Vorfällen, Fällen rechtsextremer oder rassistischer Gewalt, die wirklich in die Geschichte der Bundesrepublik, wenn man so will, eingegangen sind. Besonders viele Tötungsdelikte, aber auch Pogrome und andere Übergriffe. Wir haben in dem Band einige Fallbeispiele, die vielleicht weniger bekannt sind, so zum Beispiel aus der Feder meines Kollegen Christoph Schulze, haben wir aufgearbeitet die tagelangen Ausschreitungen an der deutsch-polnischen Grenze anlässlich der Öffnung der Grenzübergänge 1991. Ihr seht also auch, wie weit sozusagen der Rahmen ist, wo wir historisch zurückgehen. 1991, das ist eigentlich relativ unbekannt, relativ in Vergessenheit geraten. Das haben wir zum ersten Mal da sozusagen aus den Archiven herausgeholt, was man eigentlich über diese diese ja, gegen Polen und Polinnen gerichteten Ausschreitungen sagen kann. Also so eine Fallbeispiele findet ihr da drin. Ihr findet auch als einen Ansatz zur Erklärung dessen, was im Moment passiert, einen längeren Text von einem Mitarbeiter der Opferperspektive, Hannes Püschel, der die Gewalt 2015 bis 2019 aufarbeitet. Vielleicht kommen wir nachher zum Gesprächsthema, sind die Baseballschlägerjahre wieder da? Du wirst sehen, dass ich dann antworten werde, waren sie jemals weg? Es war eine Hochzeit rechtsextremer und rassistischer Gewalt bis 2019. Da haben wir einen Schnitt gemacht, einen Cut gemacht an dem Punkt, weil sich die Themen mit der Pandemie erstmal nochmal verschoben haben. Ne? Und was uns auch wichtig war, uns war auch wichtig, uns Perspektiven der Betroffenen dieser Gewalt zuzuwenden. Es gibt zwei Beiträge, die davon handeln, wie man darüber schreiben kann und darüber sprechen kann. Das ist einmal eine literarische Annäherung der Schriftstellerin Manja Prägels, das ist auch gleich der einleitende Text, die sich seit vielen Jahren mit einer Gewalttat, einer Gewalt, rechtsextremen Gewalttat, die tödlich endete, auf vielfältige Weise auseinandersetzt und ihre Herangehensweise über die Jahre und Jahrzehnte darüber zu schreiben, wirklich auf eine großartige Weise reflektiert. Und das betrifft auch ihre Begegnung mit den Angehörigen des Gewaltopfers und der Konfrontation zu hören, dass die sagen, warum hat keiner von euch... So, sie war bei der... Das war nicht meine Schuld, oder? Sie war halt Zeugin dieser Gewalttat, eines Überfalls einer großen Gruppe Neonazi-Skinheads auf eine Dorfdisco, wo am Ende jemand eben tot liegen blieb. Und die Angehörigen haben gesagt, warum hat keiner von euch eingegriffen? Judith Porath, die Geschäftsführerin und langjährige, wahrscheinlich dienstälteste Opferberaterin in der Bundesrepublik, hat Gespräche geführt mit anderen Opfern oder mit den Angehörigen anderer Todesopfer rechtsextremer Gewalt und reflektiert diese Gespräche auch. Das finde ich auch einen ganz starken Beitrag, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und jetzt reden wir natürlich über ganz massive Taten, über Taten von besonderer, herausragender Massivität. Das ist ja auch richtig so, ne? Aber was man darüber nicht vergessen sollte und was sowohl Gesa Körberling als auch mir in den Einleitungstexten sehr wichtig war, rechtsextreme und rassistische Gewalt ist ein Alltagsphänomen. Sie findet buchstäblich, täglich, mehrfach, vielleicht auch vielfach, in Deutschland und auch in Brandenburg statt. Buchstäblich täglich. Aber die Gewalttaten sind natürlich oft Gewalttaten von einem kleineren Niveau. Die schaffen es nicht in den Polizeibericht, das vielleicht noch, aber nicht in die Zeitung. Ich will das an einem Beispiel festmachen, was sich abbildet in einem Interview, was wir in unserem Sammelband haben. Ein Interview, das zwei Mitarbeiterinnen der Opferperspektive mit einer jungen Frau geführt haben, die vor einigen Jahren in Potsdam Opfer eines Angriffs wurde. Ich glaube, es war Potsdam, ich weiß nicht mehr genau, einer jungen Frau, die damals auch schwanger war, die ein Kopftuch trug, als Muslima, einer deutschen Muslima, die in der Straßenbahn beschimpft wurde, angegriffen wurde, also erstmal verbal beschimpft wurde. Und der Gewaltakt bestand dann in einer Ohrfeige. Wo man jetzt vielleicht so bagatellisieren sagen könnte, naja, es war ja nur eine Ohrfeige, na gut, okay. Ja. Tatsächlich, wenn man das Interview liest, merkt man, ein paar Dinge, die typisch sind für diese Form der Gewalt, über die wir hier handeln. Nämlich, dass ihr vorausgegangen ist eine Reihe von diskriminierenden Verhaltensweisen, die Betroffene gar nicht selber als gewaltförmig beschreibt, die wir aber strafrechtlich eindeutig so beschreiben können. Also ihr erzählt, dass sie, bevor sie Kopftuch trug, als jüngere Schülerin immer an den Haaren gezogen wurde, wegen ihrem Aussehen und wegen der Herkunft ihres Vaters. Also das sind Vorerfahrungen, die damit eingehen. Wir haben es nicht mit einem Gewaltakt zu tun, den wir so isoliert betrachten können. Und was man auch sehen kann, ist, dass diese Dinge bleibende Wirkung haben, dass sie nicht einfach vorbei sind, auch nicht dann vorbei sind, wenn sie juristisch geahndet sind. Sie hat dem Täter in einem Verfahren beraten von der Opferperspektive und begleitet von der Opferperspektive gegenübergestanden. Der Täter wurde abgeurteilt, aber sie sagt, ich fahre jeden Tag in die Innenstadt, ich fahre einmal in der Woche in die Innenstadt mit der Straßenbahn Und ganz sicher, dieser Mann sitzt, einmal in der Woche begegne ich ihm. Er sitzt und immer dann in einem Café oder auf einer Bank oder so und guckt mich böse an. Ja? Also das sind nicht Dinge, die vergehen. Und ich möchte auch noch auf einen Text, der uns sehr wichtig ist, ich hoffe, ich habe jetzt gerade das Buchzeichen rausgenommen, ich hoffe, ich finde ihn gleich, mit einem Text möchte ich für den Moment aufhören. Und aus dem Text möchte ich auch kurz einleiten, was lesen. Wir haben eine Kollegin von uns an der Fachhochschule Potsdam, Friederike Lorenz-Sinai, und ihre enge Kollegin Marina Czerniewski von OFEC, der Beratungsstelle für sozusagen Antisemitismus-Erfahrung, gebeten, über Antisemitismus zu handeln. Es ist ein wichtiger Text, es ist auch ein wichtiger Text, wenn man verstehen will, weil bestimmte Ereignisse des letzten Jahres eine so tiefe Wirkung auf Jüdinnen und Juden nicht nur in Brandenburg haben. Hier wird es am Brandenburger Beispiel aufgezeigt und ich möchte einen Absatz daraus, den einleitenden Absatz daraus kurz vorlesen. Hier heißt es: Gewalt endet nicht mit dem Ende der Tat. Mehr noch, Erfahrungen von Gewalt entfalten ihre Kraft oft gerade dann, wenn die direkte Bedrohung nicht mehr besteht. Antisemitismus ist, genauso wie Rassismus oder Sexismus, eine Gewaltform, die niemals nur individuell, sondern immer auch gesellschaftlich zu verstehen ist. Sie richtet sich gegen Jüdinnen und Juden als Gruppe. Sie geht ins Gedächtnis jüdischer Gemeinschaft ein und wirkt generationsüberschreitend. Die damit einhergehenden materiellen und immateriellen Schäden hinterlassen Spuren am Körper, in der Psyche, im Leben der Betroffenen und ihrer Nachkommen. In der öffentlichen und fachöffentlichen Debatte wurde Antisemitismus jedoch eher als abstraktes, theoretisches Phänomen diskutiert und nicht als gewaltförmige Erfahrung. Wir haben gehört, dass heute in München ein Schusswechsel stattgefunden hat. Ein Mann wollte entweder am NS-Dokumentationszentrum in München, an dem ein guter Freund von mir arbeitet, höchstwahrscheinlich aber am benachbarten israelischen Generalkonsulat einen Terrorakt wahrscheinlich verüben. Und er ist von der Polizei erschossen worden. Er hat schon angefangen zu schießen. Das ist das, was wir im Moment wissen. Es ist wahrscheinlich ein islamistischer Hintergrund. Und es ist wahrscheinlich im Zusammenhang zu sehen mit einer schweren antisemitischen Gewalttat, die sich dort vor 52 Jahren in München verübt wurde, denn heute ist der Jahrestag des Massakers an dem Olympiateam, dem israelischen Olympiateam von 1972. Auch das also ein Hinweis auf die Aufschichtung von Erfahrungen antisemitischer, aber auch rassistischer oder anderer rechtsextremer Gewalt, lebensgeschichtlich und generationenübergreifend. Und damit habe ich jetzt deutlich überzogen, nehme ich an. Übergebe dann aber wieder an dich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für die Buchvorstellung, für deine Worte. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick reinzuwerfen in das Buch. Meine Herausforderung ist es jetzt, Themen herauszupicken. Und dafür würde ich nochmal auf diesen Vorfall, den du anfangs erwähnt hast, in Golm zurückkommen. Wer das nicht mitbekommen hat, in Potsdam-Golm gab es am Wochenende ein Straßenfest. Und am Rande des Straßenfestes haben Jugendliche auf die Melodie von dem Gigi Agostino-Song die bekannte rassistische Parolen gegrölt. Und ein Mann, der sie dafür kritisiert oder konfrontiert hat, wurde später von diesen Jugendlichen verprügelt. Du meintest vorhin zu mir, das ist ein sehr typischer Fall, weil er so viel aufzeigt. Und ich habe auch im Gespräch mit anderen Leuten gehört, dass immer mehr Jugendliche auf AfD-Veranstaltungen auftauchen, die zugleich sich offen neonazistisch geben und ja, Übergriffe, Angriffe verüben. Ist das eine Rückkehr von Jugendgewalt, wie wir sie in den 90ern erlebt haben? Oder du meintest eben, es gibt gar keine Rückkehr, sie war schon immer da. Aber wenn sie schon immer da war, wurde dann nicht extrem versäumt, irgendwie damit umzugehen? Wer möchte gerne darauf eingehen?
Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Weil ich meine, ja, wir haben es jetzt so ein bisschen auch vorbesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass es diese, dass es so eine Gewaltvorfälle gibt und dass die mit dem Aufstieg und dem Selbstbewusstsein der AfD zusammenhängen, das hat uns nicht verblüfft. Aber wenn man sich den Text von dem Kollegen Püschel von der Opferperspektive anguckt, den ich vorher erwähnt habe, dann sieht man, dass wir eigentlich eine Veränderung hatten. Wir hatten eigentlich Straftaten, die von älteren Tätern mitbegangen wurden oft. Ich sage jetzt mal bewusst Täter, obwohl auch Frauen beteiligt sein können. Auch darüber sollte man sich komplex auseinandersetzen. Aber in den konkreten Gewalttaten sind es dann eben doch überwiegend Täter, die überwiegen. Und mir tut das dann so ein bisschen, also dann TäterInnen zu sagen, finde ich eigentlich nicht angemessen. Ne? Das waren eher dann das waren auch ältere Leute schon, also nicht alte, aber ältere Leute. Und interessanterweise manchmal ganze, also wo man sehen konnte sozusagen, das sieht aus wie Vater und Sohn sozusagen. Ne? Was uns tatsächlich jetzt ein bisschen überrascht, und das ist eine sehr neue Geschichte, die ist, wenn man schon sagen kann, ein paar Monate, dann ist es lang, vielleicht sind es auch erst ein paar Wochen, aber wir sehen in diesem Sommer tatsächlich sehr, sehr junge Männer, Jugendliche, manchmal kann man auch nicht mal von Jugendlichen reden, die auftreten mit dem Auftreten der wie Neonazis in den 2000ern oder 1990ern. Also das ist wirklich wie so ein Flashback. Also die sich diesen Song zu eigen gemacht haben. Und das ist ja interessant, denn die Parole, die sie auf diesen Song singen, ist die Parole, mit der die Neonazis 1992, und ich sehe hier mindestens einen im Publikum, der das bestätigen und bezeugen kann, das Pogrom in Rostock begleitet haben. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Es ist die Parole der Baseballschlägerjahre, ne? Die dort jetzt dazu gesungen wird, die übrigens ganz unverhohlen von der AfD beworben wird, nicht nur von der jungen Alternative, sondern von der AfD. Und das ist das Interessante, wir sehen diese sehr jungen, männlich dominierten Gruppen von Rechtsextremen und Neonazis auf den Demonstrationen und den Übergriffen und den Bedrohungen der CSDs der letzten Wochen. Wir sehen sie aber auch auf den AfD-Sommerfesten und Wahlveranstaltungen. Massiv. Faktisch auf jeder dieser Wahlveranstaltungen, von der wir Bildstrecken gesehen haben. Ihr könnt die für Brandenburg, ist das ganz gut abgedeckt. Ihr könnt googeln nach einer Presseservice Rathenow, glaube ich, oder nach Pressefuchs, ist jemand, der immer viel Fotos hochlädt und zuverlässig, man kann dann das datieren und so weiter. Oder auch, auch bei der Recherchestelle des Horte in Strausberg, wo ich jetzt den Namen gerade nicht aktuell weiß. Also da könnt ihr das sozusagen dokumentiert finden, und auf den ganzen, faktisch auf allen diesen Sommerfesten findet sich so eine Riege von solchen jungen Männern. Zuletzt in Lübben, das ist eine total interessante Fotostrecke, das ist, glaube ich, Pressefuchs, also findet man aber relativ schnell. In Lübben lassen die sich dann mit dem Gastredner, und das ist Maximilian Krah, abbilden. Also genau derjenige, der vor ein paar Monaten sozusagen dieses queerfeindliche Jungmänner-Macho-Ansprache sozusagen über TikTok in die Welt gesetzt hat. Ne? Also ganz gezielt diese toxische Männlichkeit, wenn man so will, angesprochen hat. Ja? Und das ist tatsächlich eine Beobachtung, die für uns relativ neu ist. Ne? Nicht ganz neu, das fing vielleicht letztes Jahr an, und tatsächlich für uns in Brandenburg fing es tatsächlich letztes Jahr in Golm an, wo es eine Kette von Übergriffen, wahrscheinlich von denselben Jungs, die das jetzt waren, eine Kette von Übergriffen, Drohungen und Schmierereien gegeben hat gegen Studierende auf dem Campus Golm. Das sind sehr oft Studierende aus aller Welt, die dann auch über Sprache oder über die äußere Wahrnehmung als Fremde in Feindbildkategorien passen, der in rechtsextreme Feindbildkategorien, aber eben ganz stark auch queerfeindlich äußerte sich das, was offensichtlich so ein ganz, ganz starker neuer Zug in diesem Rechtsextremismus ist. So, jetzt habe ich nochmal ganz lange geredet, das war wahrscheinlich zu lang. Soll ich gleich an Christine weitergeben, oder willst du nochmal was moderieren sagen?
Christine hat ein Mikro, insofern. Also wenn du gleich daran anschließen willst.
Ja, ich könnte Gideon jetzt einfach unterbrechen, das mache ich nicht. Ich finde das alles sehr, sehr gut, was du gesagt hast, und kann mich da absolut anschließen. Deine Frage war ja sozusagen, Baseballschlägerjahre, sind die weg gewesen, sind sie wieder da, mit was haben wir es gerade zu tun? Vielleicht sage ich mal ganz kurz nochmal was zu meinem Hintergrund. Also ich war viele, viele Jahre in Brandenburg aktiv, war bei der Opferperspektive, also kenne auch die Perspektive der Arbeit mit Betroffenen rechter Gewalt, habe zu den sogenannten Baseballschlägerjahren auch wissenschaftlich geforscht, vor allem mit Schwerpunkt auf Berlin und Brandenburg. Und um so ein bisschen uns mal kurz abzuholen, Baseballschläger, ich meine, ihr kennt alle den Begriff und ihr habt irgendwie alle Bilder zu den 90er Jahren im Kopf. Und Gideon sagte gerade schon, Rostock-Lichtenhagen ist so eins der ersten Sachen, die uns wahrscheinlich in den Kopf ploppen. So sehr herausragende, pogromartige Ausschreitungen. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, natürlich auch in Westdeutschland, die auch in Mannheim-Schönau beispielsweise. Diese ganzen Formen der Gewalt gab es so in Brandenburg auch in unterschiedlichen Formen. Wir haben das im gleichen Jahr, tatsächlich nur wenige Tage nach Rostock-Lichtenhagen, haben wir auch pogromartige, gewalttätige Ausschreitungen, die in Cottbus-Sachsendorf stattfinden. Wir haben uns in unserer Forschung vor allem damit auseinandergesetzt, wie reagiert eigentlich soziale Arbeit und wie reagiert Polizei eigentlich auf dieses Ausmaß an Gewalt. Und deine Frage ging ja schon ein bisschen dahin, was wurde eigentlich versäumt? Und wir konnten relativ gut nachzeichnen, dass es so in den ersten Jahren sowohl von diesen Akteuren als auch von der Verwaltung, als auch von der sowohl kleinen als auch großen Politik sehr starke Versäumnisse gab, ebenso in der Wissenschaft. Sehr stark wurde in der Zeit von sogenannter Jugendgewalt gesprochen. Das Phänomen wurde entpolitisiert, es wurde nicht über rechte Ideologie dahinter gesprochen, sondern eben Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Jugendgruppen. Es wurde auf Transformations-, die Umbruchserfahrungen reduziert, sozusagen desillusionierte Jugendliche, die keine Perspektive haben, dann gewalttätig werden. Solche Erklärungsansätze tauchen interessanterweise jetzt auch wieder auf, wenn es um den Osten geht. Sozusagen auch so eine Zuschreibung des Ostens, der so verwahrlost ist. Das sind auch Bilder, die wir über die Jahre immer wieder haben, der Zuschreibung eines eben sehr verwahrlosten, dummen, neonazistischen, braunen Ostens. Genau, und diese Versäumnisse haben wir in Brandenburg über die Jahre beobachten können und es dauert schon mindestens die 90er Jahre bis zum Ende, bis sich da wirklich auch was substanziell verändert. Es gibt so erste Maßnahmen, schon auch von der Landesregierung, die dann versucht, mit Maßnahmen in der sozialen Arbeit, in der Beratungsarbeit mit dem Themenfeld Rechtsextremismus umzugehen. Es gibt auch von Seiten der Polizei erste Versuche, Sonderkommissionen, die sich damit auseinandersetzen. Aber es dauert dann doch bis 97, 98, dass es auch landesweit einen Einschnitt gibt mit der Gründung des Aktionsbündnis Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Heute heißt es Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt, also nicht mehr Fremdenfeindlichkeit. Auch da ändert sich natürlich begrifflich was. Und vor allem das Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg als so ein wichtiger Einschnitt. Und ich bin ganz bei dem, was Gideon gesagt hat, wir beobachten die Jugendlichen, ähnliche Jugendklicken, wie wir sie in den 90ern beobachten konnten, können wir jetzt auch wieder sehen. Und ich hatte mir vorgenommen, eigentlich habe ich mich versucht, vor der Veranstaltung ein bisschen pushen zu lassen, hier ein bisschen positiv auch zu reden und nicht nur sozusagen ganz depressiv zu werden. Es fällt mir heute ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, genau auch wegen den Ereignissen heute in München, dass ich eigentlich denke, ich will mir eigentlich die Decke über den Kopf ziehen, aber die Hitze lässt es nicht zu. Deswegen versuchen wir mal auch ein bisschen einen positiven Dreh zu bringen und das ist sozusagen auch die Antwort, positive Antwort auf die Frage, was ist mit den Baseballschlägerjahren heute. Das Gute ist, es hat sich ein bisschen was verändert, was die Zivilgesellschaft angeht. Vielleicht erstmal so als Spoiler.
Und vielleicht ist das auch der perfekte Übergang für Lukas. Weil du hast ja zu tun mit jungen Leuten, mit vielleicht auch rechten jungen Leuten, aber ja, vor allem eher linken.
Ja, ich habe irgendwie so viele Sachen jetzt, die in meinem Kopf rum sind. Bevor ich es vergesse, weil ich es am Ende bestimmt ganz sicher vergesse, ich will mich ganz doll bedanken bei dem Soli-Bündnis Berlin und bei den Menschen, die diesen Ort hier offen halten. Beides finde ich politisch und persönlich ist mir das sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die das machen. Und das ist auch was Wichtiges, was ich auch genau, persönlich und politisch gut tut. Und das andere, was mir bei mir gerade gemerkt habe, als du erzählt hast von dem Buch, Gideon, dass ich gemerkt habe, ich werde hier heute Abend nicht irgendwie nüchtern über dieses Thema reden können, weil ich merke, das geht mir sofort nah und das ist irgendwie nichts, was man ja, was man irgendwie jenseits seiner Person irgendwie verhandeln kann. Und ich glaube, das hat auch irgendwie immer eine emotionale Seite, diese rechte Gewalt. Und gerade das, was schon die Erzählungen damit machen, das eigene Erleben und diese ganzen Bilder, die man irgendwie so anhäuft, beeinflussen mich auf jeden Fall in meinem täglichen Leben auch. Jetzt zur Zivilgesellschaft und den 90er Jahren und jetzt. Was in Spremberg fehlt immer bei dieser Liste der Aufzählung der Pogrome, war schon einen Monat vor Hoyerswerda in Spremberg eben auch einer. Ich glaube, es gibt relativ viele solcher, die einfach nicht erinnert werden. Finde ich, ist mir insofern wichtig, weil in den 3 Jahren, dass ich da gelebt habe, sind mir diese Nasen, die damals den Pogrom verübt haben, die haben da haufenweise Fernsehinterviews gegeben mit vollem Namen, in der völligen Sicherheit, sind eben heute angesehene Handwerker und bilden den Mittelstand. Unter anderem der eine war dafür zuständig, 2016 die Wohnungen der dezentralen Unterbringung für Geflüchtete auszustatten. Also der Mensch, der 91 die Unterkunft abgefackelt hat. Und zwei von denen sind heute Spielertrainer in einem der großen Fußballvereine. Und als Trainer bilden sie quasi die neue Generation eben dieser Söhne aus. So. Also diese Kontinuitäten sind irgendwie einfach im Alltagsleben da. Also deswegen, das ist jetzt nichts, was irgendwie wieder neu wiederkommt. Aber es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, mit der Zivilgesellschaft anders. Wir hatten letzte Woche eine Demo in Cottbus, die Nachttanz-Demo, und da hat eine Rednerin gesagt, neben dem Ganzen, was man immer aufzählt an den 90er Jahren, was zurückkommt, ist ja auch das da, was in den 90er Jahren und danach irgendwie von links aufgebaut wurde. Gerade feiern ganz viele Projekte irgendwie ihren 20., 25. oder 30. Geburtstag, und die sind halt immer noch da. Und insofern ist auch quasi diese Gegenwehr weiter da und irgendwie auch zum Teil verwurzelter eben als in den 90er Jahren. Mit den Jugendlichen, ja, dieser Song ist irgendwie so absurd. Ich liebe den ja ganz doll sehr. Und ständig wird er irgendwie gekrölt. Also ich hatte irgendwie kurz vor Ferienbeginn in Cottbus Innenstadt, standen da so eine Siebtklässler oder so vor der Schule, haben mit ihrer Boombox dieses Lied auf laut gehabt und dazu gekrölt, und einfach niemand hat die irgendwie mal in ihre Schranken verwiesen. Also in dem Fall habe ich die angeschnauzt, und dann war ich ja auch, also ne, ist mir das nicht passiert wie dem Menschen in Golm, war ja auch irgendwie eine andere Situation oder so, aber es ist einfach so, es wird auch einfach so hingenommen. Dem wird dann so Raum, also bekommt er dann noch mehr Raum. Jetzt bin ich auch nicht auf dem hoffnungsvollen Dampfer gewesen.
Ja, zivilgesellschaftliche Organisation, ja, da ist was passiert.
Da ist was passiert. Also ich bin ja seit 2020 in Spremberg, ich kann diese langen Linien immer nicht erzählen. Was ich aber von Berlin dahingegangen gemerkt habe, ist, wie sehr groß bei natürlich einer irgendwie Minderheit oder so das Bedürfnis ist, buchstäblich Gesicht zu zeigen gegen rechts. Also in Berlin sozialisiert zu sein politisch heißt immer irgendwie sich zu vermummen und keine Namen und keine Strukturen und so. Eine der ersten Aktionen, die Leute dann in Spremberg machen wollten, was irgendwie, also Wahlergebnisse sind da über 40% AfD, und man hat so militante, gewalttätige Nazi-Rocker-Strukturen, eine Online-Kampagne zu machen, wo man ein Foto von sich macht, sich mit vollem Namen dahin schreibt und auch noch seine Instagram-Handle verteckt, und dann irgendeinen Spruch gegen rechts. So, und ich war so, das kann man doch überhaupt nicht machen. Da kannst du ja gleich so eine Feindesliste online stellen. Aber genau das wollen ja Leute machen, weil sie irgendwie auch so dolles Bedürfnis haben, da was dagegen zu machen. Und es war für mich irgendwie ein Lernprozess zu erkennen, dass ich das jetzt auch nicht Leuten ausreden muss, sondern wenn Leute da ihr Leben leben, lang leben und genau das machen wollen, dann sollen sie das machen. Und das braucht, genau, also das finde ich total wichtig, das erstens zu sehen und dem auch irgendwie eine, ja, das zu unterstützen und eine Struktur zu geben, dass Leute das auch machen können. Das hat aber natürlich, muss man jetzt nicht naiv sein, natürlich auch genau die Folgen, die man sich ausmalt. Und genau, Anfang des Jahres hat man diese große Welle nach diesen Korrektivrecherchen, wo man darüber streiten kann, ob das jetzt irgendwie passend ist, dass gerade diese Recherche das auslöst oder so. Aber Leute wollten auch da massenhaft auf die Straße gehen und waren irgendwie in Cottbus 5000 Leute auf der Straße. Das war, so viel waren auf diesem Platz und bei einer Demo noch nie in Cottbus. Auch von rechts haben die niemals so viele Leute auf die Straße bekommen. Und das muss man irgendwie auch mal sehen, dass es gibt. Und ich bin an dem Morgen da, Sonntagmorgens um 11 aus obskuren Gründen war diese Demo. Und die Leute sind da irgendwie so in so Krüppchen durch die Stadt gelaufen und sahen alle nicht wie Demo-Leute aus, sondern eher so Leute, wie ich auch irgendwie, wenn ich die irgendwie in der Stadt sehe, wo ich dann immer diesen Verdacht im Kopf habe, ach, bist du nicht eigentlich auch irgendwie ein AfDler? Also das fand ich gute Momente, die natürlich nicht dauerhaft irgendwie sind, aber diese, und dann sind diese, das war wirklich buchstäblich, dieses Aufploppen von irgendwelchen kleinen Kundgebungen an Orten, wo man seit Jahren irgendwie Leute versucht haben, irgendwie mal einen Anknüpfungspunkt zu finden, haben Leute irgendwie sich dann auf den Marktplatz gestellt oder so, das finde ich dann schon ja, wahrscheinlich ein Unterschied zu den 90ern, wobei es auch bis heute, du hast es in dem Buch geschrieben, diese runden Tische und so, die sich so in den 90ern gegründet haben, die gibt es ja zum Teil auch bis heute. Und die sind auch bis heute auf irgendeine Weise aktiv, obwohl sie seit 30 Jahren auch krasse Erfahrungen gemacht haben. Also es gibt auch eine Kontinuität auf linker Seite der 90er Jahre. Das finde ich auch schön.
Ja, Christine, du hast ja auch zu zivilgesellschaftlichen Organisationen geforscht und dir tatsächlich die Entwicklung auch angeschaut. Was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen für antifaschistische Bündnisse und Gruppen in Brandenburg, vielleicht auch um tatsächlich nachhaltig den Nazis was entgegenzustellen?
Ich reagiere nur ganz kurz auf zwei Sachen von Lukas, weil ich finde, das hilft mir gerade so ein bisschen wieder positiv zu denken, ja, diese Protestwelle letztlich von Anfang des Jahres, muss man sich schon vor Augen halten, das ist einfach die größte Protestwelle, die es in der Nachkriegsgeschichte oder überhaupt so in Deutschland gegeben hat. Also so viel und so flächendeckend und auch in so kleinsten Orten, Hunderte, Tausende Leute, die auf die Straße gehen, gab es einfach noch nie. Und das ist natürlich schon, also mir hat das schon über den Winter geholfen und so ein bisschen auch wieder Hoffnung gegeben. Also ist noch nicht alles verloren, die Wahlen sind auch noch nicht durch, also versuchen hier ein bisschen noch positiv rauszugehen. Und vielleicht noch kurz was zu dem kleinen Ort in Brandenburg. Ne? Also als jemand vom Dorf und in der Kleinstadt aktiv gewesen ist, ist es natürlich so, das ist egal, du brauchst dich auch mit deinem Namen und deinem Gesicht nicht verstecken. Dich kennen eh alle, also so, egal. Genau, so zu deiner Frage. Also ich habe zusammen, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, zusammen mit Frauke Büttner, das ist die ehemalige Leiterin des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Ich kriege mal die Reihenfolge der Wörter manchmal nicht hin, aber ihr wisst, was ich meine. Zusammen einen Artikel geschrieben, wo wir uns die zivilgesellschaftlichen Bündnisse in Brandenburg angeschaut haben. Also wirklich so kleine runde Tische, Netzwerke, wie sie alle heißen. Dann heißen sie halt irgendwie Buntes Wittstock oder gegen rechts in Königs Wusterhausen, tralala. So viele kleine lokale Initiativen, die sich ganz häufig, gerade vor allem in den 90er Jahren, in Reaktion auch auf ein Aufkommen rechter Gewalt entwickelt haben. Das konnten wir relativ gut nachzeichnen. Wir haben versucht, wir konnten natürlich nicht mehr alle Initiativen aus den 90ern rekonstruieren, aber zumindest alle, die es noch heute gibt oder wo wir noch Leute kannten, die wir ansprechen konnten, konnten wir rekonstruieren, dass es da schon Unterschiede gibt in den 90ern, dass sehr stark rechte Gewalt das Hauptthema war, auf das reagiert wurde, während es sich in den 2000er Jahren dann schon verändert. Wir haben so in Mitte der 2000er Jahre noch eine sehr starke Mobilisierung von Neonazis. Es gibt da sehr, sehr viele Neonazi-Demonstrationen, Kameradschaftsdemonstrationen und das häufig viel mehr ein Anlass gewesen ist, warum sich Initiativen gegründet haben. Das ist lokal immer sehr, sehr unterschiedlich natürlich, was so die Gegebenheiten sind, aber genauso wie die rechte Gewalt sozusagen kontinuierlich da ist, ist auch das Engagement kontinuierlich da. In Wellen auch da wieder, das kennen wahrscheinlich viele von euch, die auch aus ländlichen Regionen kommen, dass so auch Generationen auch wegbrechen, wenn sie nach der Schule, nach der Ausbildung vielleicht den Ort oder die Stadt verlassen. Das ist natürlich auch immer ein Problem in ländlichen Regionen, damit hat Brandenburg immer zu kämpfen. Aber was vor allem von den Initiativen, mit denen wir gesprochen haben, sehr stark immer angemerkt wurde, ist natürlich klassisch immer Finanzierung, aber vor allem auch der Rückhalt in so einer Stadtgesellschaft. Also wie reagiert eine Stadtverwaltung, wie reagiert die Stadtpolitik, wie reagiert Polizei? Also das ist natürlich, wo ich auch viel zu geforscht habe, andere Akteure in dem Umfeld. Das ist häufig auch sehr stark gegen Widerstände ist. Also viele, die sich in antifaschistischen Gruppen auch in Brandenburg bewegt haben, kennen das. Also so, man wird sehr schnell immer als Nestbeschmutzerin, als Schmuddelkind ja abgetan, wenn man auf ein Problem des Rechtsextremismus hinweist. Und das ging den vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen ja auch genauso, dass sie dann Expertise angesammelt haben, eine Sensibilität für das Thema hatten, aber keine Unterstützung bekommen haben, weil da die Problemwahrnehmung grundsätzlich fehlte. Ich würde sagen, es gibt natürlich Orte, wo das immer noch so ist oder wieder so ist. Das ändert sich ja leider auch zunehmend wieder. Aber genau, ich würde zumindest, um das positiv zu benennen, sagen, diese Initiativen haben über die Jahre, teilweise eben über 20, vielleicht sogar 30 Jahre, sehr, sehr viel Wissen und Organisierungsskills angehäuft, die uns heute eben auch nützen und da viel stärker auch nochmal oder schneller auch nochmal eine Mobilisierung möglich ist, wie wir sie jetzt Anfang des Jahres gesehen haben.
Wir gehen jetzt schon langsam zum Ende der Diskussion, weil wir danach auch noch Zeit für Fragen haben wollen. Aber ich wollte noch kurz auf die anstehenden Wahlen eingehen. Das ist jetzt natürlich eher ein deprimierendes Thema. In dem Buch wird relativ deutlich, dass der Erfolg rechtsextremer Parteien auch eben in Zusammenhang steht mit einem Mehr an rechter Gewalt. Wie sollten sich AntifaschistInnen darauf vorbereiten? Was ist zu tun? Das ist ja eine gemeine Frage, aber ich würde es einfach mal an euch alle stellen und damit dann auch die Diskussion beenden.
Ich sage einen kurzen, ganz knappen Satz zur Empirie. Wir haben keine wissenschaftliche Empirie, die das eindeutig belegen würde, aber eine sehr starke Hypothese, dass es diesen Zusammenhang gibt. Es ist ein doppelter Zusammenhang. Wir dürfen vermuten, und ich hoffe, dass wir demnächst dann auch belastbare wissenschaftliche Empirie dazu haben, aber wir dürfen vermuten, dass es einerseits die Existenz solcher Akteure rechtsextreme Gewalt befördert und mitproduziert. Das können wir auch historisch, wenn ihr euch den Aufsatz von Erik Angermann anguckt, der die späten 80er und frühen 90er in Cottbus beschreibt, kann man das auch sehen. Heute könnte man sagen, wenn die Brandenburger Junge Alternative eben T-Shirts verbreitet, wo der Refrain dieses Songs draufsteht, oder wir hatten diesen Protest angesichts der Aussage millionenfach abschieben. Das hat diese Protestwelle ausgelöst. Heute tritt die Vorsitzende der Brandenburgischen Jungen Alternative mit einem T-Shirt öffentlich auf dem steht millionenfach abschieben, Fragezeichen, und dann eben im Schriftzug der JA, der Jungen Alternative, ja. Ja? So. Und das rechnet keiner dieser Partei zu. Das hört man auch nicht, wenn Kropala bei Lanz sitzt oder so. Ne? Das ist also unmittelbar. Aber die andere Seite stimmt eben auch. Ne? Also die Wahlerfolge werden möglich, und das können wir sehr deutlich sehen, vor allem sozusagen, wenn wir in die Fläche gehen, und Brandenburg ist ein Flächenland, die Wahlerfolge werden möglich, weil sich Menschen zurückziehen, weil sie Angst vor Gewalt haben. Verständliche und nachvollziehbare Gewalt. Kann man das brechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in den 90ern, in den frühen 90ern, eine Situation tiefer Verzweiflung hier vorhanden war. Und ich weiß, dass eine der Reaktionen darauf war, eine Gegenkultur dem entgegenzusetzen. Und das war etwas, wo Menschen, die hier in der Metropole, in der Hauptstadt saßen und lebten und arbeiten, was tun konnten. Ich glaube tatsächlich, dass ein Gamechanger im Land Brandenburg, der aus der Isolation rausgebracht hat und alternative Kulturprojekte und so weiter befördert hat, die bis heute zum Teil existieren, die weitgehend in Vergessenheit geraten, du kennst sie, Konzertreihe am Rande des Wahnsinns war. Das hat Menschen in der Region Kraft gegeben. Und ich glaube, das ist total unterschätzt, wenn man sagt, was hat in den frühen 90ern eigentlich die Gewaltwelle ablocken können. Das ist nicht nur große Demonstrationen. Es gibt auch andere Formen der Manifestation, die am Ende auch aus Versehen dann noch Spaß machen. Könnte ja auch mal sein, dass man auch wieder Spaß miteinander gewinnt. Und ich weiß nicht, ob das heute wiederholbar und nachvollziehbar ist. Ich will nur sagen, das ist eine Erfahrung aus den 1990ern, die man vielleicht mitnehmen und verarbeiten kann.
Ich sage auch noch was dazu. Also ich glaube, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ob Demonstrationen oder Konzerte oder Marktplatztage oder sowas oder Gedenken, Es ist total wichtig, Leute physisch zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig sehen, weil wir haben eine Situation, wenn man einfach so eine rechte Hegemonie hat, Leute sich nicht mehr als irgendwie, na links ist ja schon viel zu viel gesagt, also irgendwie nicht faschistisch outen wollen und dann einfach nicht darüber reden. Also meine Schlüsselerfahrung damals in Spremberg war, dass ich so ein Dreivierteljahr rumgelaufen bin und immer mit so einem T-Shirts und irgendwie die Klappe aufgemacht habe, weil man das als Pfarrer ja ganz gut kann und mir immer aufgeschrieben habe, welche Leute da so irgendwie interessiert oder gut drauf reagiert haben, positiv reagiert haben. Und irgendwann habe ich die alle mal zum Grillen eingeladen und gesagt, wir müssen ja irgendwie, was können wir denn machen, so, klar. Das Spannende war, dass die sich alle zwar persönlich kannten, weil sie ihr Leben lang da zusammen gelebt haben, aber nicht voneinander wussten, wie sie politisch ticken. Weil es einfach nicht diese Situationen und Gelegenheiten und Anlässe gibt, zusammenzukommen und sich irgendwie zu zeigen. Und das mag manchmal irgendwie dann so sehr low-level klingen, diese Veranstaltungen, die man da macht, aber die sind total wichtig. Man merkt am nächsten Tag, wenn da 120 Leute waren und man begegnet sich irgendwie beim Lidl in der Schlange, dann erkennt man sich und hat das Gefühl, ah, okay, ich bin ja doch irgendwie nicht allein und im Zweifelsfall gibt es vielleicht sogar Leute, auf die ich mich verlassen kann oder so. Ist ja immer noch ein Test und ein Austesten, wie sehr man sich dann verlassen kann oder so, aber es ist ein Anfang. Und da würde ich mich anschließen, dass es irgendwie viele Erfahrungen gibt aus den 90ern oder später, auf die man jetzt einfach bauen kann, weil man auch jetzt ja schon in einer rechten Situation lebt. Das wird ja nicht schlagartig kommen nach der Wahl, dass plötzlich dadurch, dass die Mehrheiten da sind, anders sind, plötzlich das Lebensgefühl komplett anders ist. Also man schließt ja schon irgendwie, schließt sich das an, es wird halt irgendwie doller, aber man kann einfach die Sachen auch darauf zurückgreifen, die man ja, sich schon irgendwie angeeignet hat. Weil es jetzt ja schon zum Ende kommt, also eine Sache, die ich immer gefragt werde und die jetzt aber runterfällt, aber auf die ich mich vorbereitet habe, die will ich jetzt noch loswerden, weil ich werde immer gefragt, was kann man denn aus Berlin heraus tun? Und ich habe schon den Eindruck, dass sich gerade so im letzten Jahr sehr viel irgendwie zum Guten verändert hat. Also vielleicht war es auch vorher so ein Corona-Ding oder so, aber ich habe das Gefühl, es gibt wieder deutlich engere Netzwerke so zwischen Berlin und Brandenburg und irgendwie gegenseitige Unterstützung, dass Leute rausfahren zu Demonstrationen, dass es dazwischen irgendwie Kontakte gibt, dass es so eine Veranstaltung gibt, dass es irgendwie einen Austausch gibt und ein Interesse daran, irgendwie Verbindungen längerfristig aufzubauen. Es hat sich was geändert, dass es irgendwie eine bessere Finanzierung gibt. Also jetzt nicht unbedingt durch staatliche Stellen, das bricht ja absehbar weg, aber durch irgendwie selbstorganisierte linke Unterstützung, irgendwelche Stiftungen, die das entdeckt haben, das ist schon deutlich besser geworden. Was wirklich das größte Thema ist, ist einfach, dass Menschen fehlen. Und das ist natürlich irgendwie nervig, dass ich das jetzt in Berlin wieder sage, aber ich habe mir das aufgeschrieben, was ich sagen. Ja, am Ende ist es so. Also mein Beispiel ist es so. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass diese Stadt Cottbus endlich ein Konzept gegen Rechtsextremismus bekommt. Also Potsdam hat es schon irgendwie seit, ihr wisst es besser, 10, 15 Jahre oder sowas. In Cottbus brauchte man sowas nicht, weil es gab ja kein Problem. So, dann hat sich endlich die Stadt hingesetzt in einem jahrelangen Prozess mit sehr, sehr viel ehrenamtlicher Arbeit aus der Zivilgesellschaft von Leuten, die eigentlich sowieso keine Zeit haben, dieses Konzept zu entwickeln. Das ist irgendwie ganz okay vielleicht. Auf jeden Fall kam jetzt letzte Woche da so eine Ausschreibung für ein 3 Jahre finanziertes Projekt zum Aufbau von Bündnissen gegen Rechts in Cottbus, was ja sehr geil ist. Aber es gibt einfach keine einzige Person, die sich darauf bewirbt, also jetzt mal fähige Person. So, es fehlen einfach Leute. Und was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, ist erstens, dass jede Person einfach einen krassen, wirklich einen Unterschied macht. Also es macht einen Unterschied, ob du in deiner Gruppe mit 5 oder 6 Leuten da sitzt und da eine 6. Person kommt, die Arbeit macht oder ihre Erfahrungen mitbringt. So, ne? Und nicht nach 3 Jahren, wenn sie irgendwie politisiert ist und übelst viele Skills gelernt hat, dann wegzieht, sondern vielleicht kommen ja auch mal Leute, die diese Skills schon mitbringen. Und mir begegnet aber in dieser Berlin-Brandenburg-Bündnisarbeit manchmal so eine merkwürdige Identitätspolitik oder sowas, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, aber so ein schüchternes Fragen, ob man denn so in der ostdeutschen Provinz willkommen sei als Berliner. so, ne? Oder wenn ich da jetzt gar nicht komplett hinziehe und ob ich da jetzt Leuten den Raum wegnehme oder irgendwie als Wessi da jetzt irgendwie zu irgendwas. So, ne? Also es sind ja alles Sachen, die eine Rolle spielen, aber also ich würde mal sagen, von linken Strukturen, die ich kenne, freuen sich einfach alle Leute, wenn Leute kommen, die Bock haben, irgendwie mit anzupacken. Und dann kann man ja über so eine Sachen alles reden. Und natürlich gibt es haufenweise Leute, die sich nicht freuen, dass man kommt. Nämlich die Leute, die irgendwie AfD wählen oder irgendwelche anderen Arschlöcher sind. So. Aber von denen will man doch auch nicht willkommen geheißen werden. So. Und ich erlebe das einfach sehr doll in, ich kann jetzt so für Cottbus oder Lausitz sprechen, dass neue Leute einfach sehr herzlich aufgenommen werden und es nicht so ein großes Misstrauen gibt und man sich auch einfach darum kümmert umeinander, weil man eben diese ganzen Geschichten von rechter Gewalt kennt und weiß, was sie auch persönlich mit einem machen und dass man irgendwie aufeinander aufpassen muss. Und ich glaube, das wäre noch der Key, der noch fehlt, das Baustein, um es damit ganz toll wird. Das war jetzt mein Werbeblock, den ich noch loswerden wollte.
Entschuldigung. Ja, wir kommen auch gleich noch zu den Terminen. Noch zwei, drei Sätze?
Ja, okay, ich halte es kurz. Also erstmal super, dass du das auch so als positiv empfindest, dass so viele Leute aus Berlin kommen. Das gab es auf jeden Fall in den vergangenen Jahren schon andere Situationen. Aber genau, darauf gehen wir nicht ein. Ich würde eigentlich nur noch mal kurz diesen Golm-Schlenker machen, glaube ich, zum Anfang. Also dieser Angriff in Golm, das war ja ein Feuerwehrfest. Und meine aktuellen Forschungen arbeiten wir mit organisierter Zivilgesellschaft zusammen, also größeren Organisationen wie Gewerkschaften, Naturschutzorganisationen, unter anderem auch mit dem Feuerwehrverband. Und das wäre, glaube ich, sozusagen mein, was ich jetzt noch dazu geben würde, was kann man tun, tatsächlich auch immer Bündnisse einzugehen, die jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so üblich sind oder die wir in der Vergangenheit vielleicht nicht getätigt haben. Auch gerade Feuerwehr vielleicht jetzt auch erstmal immer auch so mit sehr viel mit Männlichkeit, mit Kameradschaftlichkeit vielleicht tendenziell immer eher als rechts wahrgenommen wird, völlig berechtigt. Da gab es genug Vorfälle auch in der Vergangenheit. Der aktuelle zeigt es wieder, dass es da durchaus Anschlusspunkte gibt. Aber es gibt eben auch ein Interesse der Verbände, darauf zu reagieren, da auch eine andere Kultur zu schaffen und hier als engagierte, ob nun bürgerliche Zivilgesellschaft oder antifaschistisch organisierte, da vielleicht auch nochmal Bündnisse einzugehen, die vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kommunikationsleistung erfordern, kann uns halt auch dann nochmal ein Stück weiter helfen, aus unserer eigenen Bubble rauszukommen.
Danke. Wir haben jetzt noch Zeit für 3-4 Fragen. Wer will, melde sich und dann, ja, ich glaube, wir haben nur diese Mikros hier, also vielleicht vorkommen oder haben wir auch ein mobiles Mikro? Ich glaube nicht.